Ich habe mich auf den Nachmittag gefreut. Danke für die Einladung. Denn wenn man lange noch im EC ist und lange noch im HGV, dann kennt man ja viele Leute und Gesichter. Und manche sieht man halt selten. Und das ist schön, dass ich heute auch mal bei euch so sein kann. Bin erst mal ganz erschrocken, weil ich dachte, die Bilder, die sind von letztem Jahr. Mensch, hast du da noch gut ausgesehen? Nee, seit 20 Jahren her. Das muss man sich mal vorstellen. Das kann ich mir gar nicht. Das ist irre, die Zeiträume auch so lang inzwischen sind, dass dann Bilder auftauchen, wo es 20 Jahre zurückliegt. Schon faszinierend. Ja, also wir steigen ein in das schon angekündigte Thema. Einmal die Jahreslosung, zum einen eben, ach, das ist ja toll, ihr habt da hinten den Bildschirm, ich kann sehen, was ihr seht. Die Jahreslosung, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich verknüpfe das mit einem Text aus dem Lukas-Evangelium, wo es um die Barmherzigkeit geht, aber dann mehr im zweiten Teil der Predigt. Im ersten Teil wollen wir uns mal ganz stark tatsächlich auf die Jahreslosung kümmern. Wer von euch mag liebe Menschen? Ich denke, rhetorische Frage. Jeder. Wir fühlen uns wohl, wenn wir Menschen um uns haben, die Liebe leben, die Liebe wirklich praktisch werden lassen, wo das auch nicht irgendwie geheuchelt oder sonst wie ist, sondern einfach spürbar ist. Und lieblose Menschen, ja, kennen wir sicher alle auch irgendwo, kriegskrämerische Menschen, wo man sich natürlich immer auch fragt, warum ist das bei diesen Menschen so? Da ist manchmal auch die Zeichnung des Lebens passiert, da sind viele negative Erfahrungen. Da bin ich auch beim Thema Barmherzigkeit immer erstmal versuchen, näher hinter die Geschichten von Menschen zu schauen, bei denen das eben mit der Liebe überhaupt gar nicht mehr gut funktioniert. Aber so kennen wir das alle. Es gibt Menschen, bei denen tanken wir auf, das tut uns gut, das ist angenehm, da ist man gerne zusammen, freut sich über jede Einladung. Und es gibt halt, wie gesagt, Menschen, die ziehen von einem schier, wie so aus dem Akku, ziehen die Energie ab. Und das ist dann nicht ganz so leicht. Aber ich möchte immer auch da aufpassen und sagen, vielleicht sind es gerade die auch jetzt im Moment eine dicke Portion Liebe brauchen. Und manch ein Menschenleben wurde ja durch die Liebe einzelner dann sehr verändert von einem zurückgezogenen Lebensstil, von einer sehr kalten äußeren Schale hin zu einer gewissen Normalität. Wenn wir das so lesen, was Paulus da an die streitbaren Korinther geschrieben hat, ist ja auch mal interessant, immer zu gucken, an welche Gemeinde hat er was geschrieben. Und die Korinther waren dafür bekannt, dass sie gerne miteinander gestritten haben. Wir würden heute so auf Bayerisch oder hier im Dialekt auch sagen, da waren etliche Klugscheißer dabei, da waren etliche Besserwisser dabei. Da hat man immer schnell gesagt, ah, ich weiß auch was, und der andere hat auch was gewusst, und das passt nicht zusammen, und schon war die Diskussion wieder da. Und diskutieren, das dürfte man ja, ist ja nur die Frage, wie? Da sind wir beim eigentlichen Thema. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ihr dürft ja unterschiedlichster Meinungen sein. Ich war viele Jahre als EC-Vorsitzender in den Gremien der evangelischen Kirche, und da war ich auch in den höchsten Gremien, die es heute in Bayern noch gibt, nämlich im geschäftsführenden Ausschuss der Landesjugendkammer. Und auch in der Landesjugendkammer selbst gab es oft unterschiedliche Meinungen, auch durchaus zwischen liberal und konservativ kann man da hin und her diskutieren. Und ich gehörte halt immer auch als Evangelikaler oder als Pietist, innerkirchlicher Pietist, eher zu einer konservativeren Denkweise. Was ich aber hochinteressant fand, wir konnten die unglaublichsten Meinungsunterschiedheiten aussprechen, aber ich wurde nie persönlich angegriffen. Ich bin nie persönlich diffamiert worden. Ich bin nie persönlich irgendwie blöd angeguckt worden. Man kann ja mit Blicke manchmal mehr sagen als mit 1000 Worten. Ne? Also da sind wir schon auch gut im Schauen. Und das ist mir nie passiert, das kann ich so sagen. Ich wurde immer auf Augenhöhe behandelt, immer mit großem Respekt. Und da habe ich mir gedacht, das ist vorbildlich. Dass man unterschiedlichster Meinung sein kann, Aber die Frage ist, wie man dann auch miteinander redet. Paulus hat das Ganze auch an den Schluss seines Briefes geschrieben. Es gibt einen Satz aus dem Journalismus, der sagt, du sollst eine der wichtigsten Botschaften gleich am Anfang haben und das so formulieren, dass es neugierig macht und einlädt, weiterzulesen oder zuzuhören, je nachdem, um welche Art es geht. Und gerne tut einer, der etwas Wichtiges zu sagen hat, am Schluss nochmal in ein, zwei Sätzen das wiederholen, was ihm jetzt in dem Artikel da ganz wichtig ist oder wichtig war. Und ich glaube, das können wir bei Paulus auch in die anderen Briefe gut beobachten, dass er am Schluss dann auch nochmal das wiederholt, was ihm jetzt in dieser Botschaft am wichtigsten ist. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. In Vers 13 benennt er dann auch sogar noch Vorbilder. Ich möchte euch auch ein bisschen neugierig machen, also 1. Korinther 16, Vers 13, vielleicht zu Hause mal noch heute aufzuschlagen, spätestens heute Abend im Bett, ach, da war noch was, vielleicht können wir das nochmal lesen. Ich verspreche euch, ihr werdet mit guten Gedanken einschlafen und das ist eine gute Hilfe. Im Vers zuvor ruft Paulus auch zur Wachsamkeit auf vor diesem Text. Wir sollen fest im Glauben stehen. Das sind eigentlich zwei Aussagen. Er ruft zur Wachsamkeit auf. Da fand ich jetzt auch dein Video ja interessanter, das wir zusammen da angeschaut haben. Wir mussten schon genau hingucken, wie wir es zum ersten Mal angeschaut haben. Ich musste mich richtig konzentrieren. Ich dachte mir, warum laufen da jetzt die Schwarzen als ins Bild? Ich kann doch gar nicht gut sehen, wie die den Ball abgeben. Wir mussten wachsam sein. Wir mussten gut aufpassen. Und je wachsamer man war, einer von den Jungs hat ja dann sogar erkannt, der Hintergrund hat sich verändert, der Vorhang. Das ist ehrlich gefragt wahrscheinlich nicht jedem von uns aufgefallen. Ja? Und ich zähle mich auch dazu, bin da ganz ehrlich. Aber das finde ich ein interessantes Beispiel. Da passieren Dinge, wir haben sie alle gesehen. Alle, die wir hier sind, hatten den gleichen Zugang zu dieser Leinwand. Und dennoch sehen wir nicht alle das Gleiche. Dann sehen wir nicht alle das, was wirklich da geschehen ist. Erinnert mich jetzt spontan an ein Gespräch mit einem guten Freund von mir, der ist Polizist und der hat gesagt, wenn er einen Verkehrsunfall aufnimmt, das wird ja manchmal da im VW-Bus dann so mit Protokoll, drei Zeugen, dann sagt er, dann hast du nochmal drei Protokolle da vor dir liegen und denkst, das waren jetzt aber drei völlig verschiedene Unfälle. Die haben nichts miteinander zu tun. Hat man bei der Polizei übrigens sogar schon mal getestet, hat einen Unfall inszeniert und 10 Zeugen zu einer Protokollierung dann veranlasst und es war erschütternd, was für ein miserables Ergebnis Zeugenaussagen hergeben. Thema Wachsamkeit. Wir sind bei dem Punkt, den Paulus anspricht. Wachsamkeit und dann noch ein zweites Standbein, fest im Glauben stehen. Dazu, das müsste man als eigene Predigt jetzt ausbauen, fest im Glauben stehen, was dazu dient, was uns das hilft und wo wir das erleben können. Also wird man Kampf etwas dazu tun, fest im Glauben zu stehen. Das wollte ich mal mit dazwischen gestreut haben. Entschlossen und stark sollen wir sein. Ich würde auch vielleicht mit einem anderen Wort noch sagen, wir sollen überzeugt sein von dem, was wir glauben, was wir tun, was wir vertreten. Ja, habt ihr auch schon mal einen Staubsaugervertreter vor der Haustür gehabt? Also früher waren die vom Vorwerk zumindest fleißig unterwegs. Und wenn da jetzt bei mir in der Haustür einer stehen würde und dann sagen, naja, also ich habe jetzt hier nicht das beste Produkt, aber ich muss ja auch von irgendwas leben. Also darf ich Ihnen mal meinen Klum vorbereiten? Nein, der muss ja sagen, hey, ich habe das Beste, was es auf dem Markt gibt. Der muss von dem Produkt, das er hat, muss er überzeugt sein, sonst bringt das gar nichts. Deswegen möchte ich uns da also Mut machen, dass wir, da ist es schon eine, ist noch nicht eine, dass wir diesen hohen Anspruch einerseits wahrnehmen, andererseits aber auch wachsam sind und fest im Glauben und überzeugt von dem, was wir denken, glauben, tun. Und dann kommt da diese Aussage hinein, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Es gibt Menschen mit unterschiedlichstem Charakter und manche bleiben sofort bei dem Wort alles hängen und sagen dies und das und denken und denken und wissen, ja, und sie kommen zu gar nicht mehr den anderen Worten dieses Satzes. Sie bleiben nur dabei hängen, dass das doch schier gar nicht möglich ist. Ja, ist in der Tat auch nicht möglich. Es gibt keinen auf der Erde, der in allen Phasen seines Lebens, in allen Phasen seines Lebens in Liebe handelt und reagiert. Den gibt es nicht. Dennoch kommen wir aus dieser Nummer nicht raus und sind aufgefordert, das zu tun, was zur Liebe gehört und darin dann zu sein. Wie kann ich das aber trotzdem erreichen? Vor allem, wenn ich ein Mensch bin, der tatsächlich sich mit der Liebe vielleicht etwas schwer tut. Ich werde nachher noch ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Da ging es mir um die Barmherzigkeit. Aber wie kann das ein Mensch lernen, dass er in diese Liebe hineinwächst? Bin ich jetzt zu schnell gewesen? Hoher Anspruch nochmal. Genau, mit diesem Satz will ich weiterarbeiten. Ihr kennt alle den Satz, wo ein Wille ist, auch ein Weg. Ne? Habt ihr das in eurer Erziehung auch mal gehört? Ich früher oft. Ne? Du, wenn ich so stinkfaul wärst, ne? Könntest so gute Noten haben. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und das ist aber nur der zweite Teil. Das ist nur der zweite Teil von einem ganzen Satz. Und der ganze Satz ist eigentlich Viktor Frankl zuzusprechen und zuzuschreiben, der gesagt hat, wo ein Ziel ist, ist auch ein Wille. Und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das Erste darf nicht wegfallen. Wir müssen uns etwas erstmal zu einem Ziel machen, wenn es um die Liebe geht, wenn es um diese Jahreslosung geht. Wir müssen es uns erstmal zu einem Ziel machen. Ja, ich möchte dieses Jahr auch so ein bisschen an meinem Charakter üben. Ich möchte lernen, mehr in Liebe zu agieren und zu reagieren. Ich möchte mehr erstmal meinen Mund halten, es auf mich wirken lassen und erstmal überlegen, was ich sage. Das muss zu einem Ziel werden. Dabei müssen einem manchmal auch andere Menschen helfen, werde ich auch nachher in mein persönliches Beispiel noch einbauen, werdet ihr dann auch lernen. Aber es ist wichtig, dass wir dieses Ziel haben. Das Ziel ist wie ein Magnet. Das zieht dann auch an. Das zieht auch weiter. Das ist wie ein Zugpferd, ein Ziel, das man genau vor sich hat und beschreiben kann. Ist wie ein Zugpferd. Und nur so kommen wir auch aus manchen eingefahrenen, falschen Verhaltensschienen heraus in eine neue Lebensweise. Und bitte, eine Lebensweise muss sich nie um 180 Grad ändern. Das hat es noch nie gegeben, das hat auch noch nie einer geschafft. Eine Lebensweise, eine ungute Lebensweise, etwas zu verändern, um nur 10%, egal in welche Richtung, 10 Grad nach oben, 10 Grad nach unten, völlig egal, das reicht schon, dass alle es merken, dass alle etwas davon haben und dass es allen gut tut, wenn wir nur eine kleine Veränderung schon anstreben. Die Ziele dann auch nicht so hoch stecken. Und noch ein kleines Beispiel zu diesem mit Halbsätze arbeiten. Finde ich nicht gut. Also wenn ihr auch noch Kinder zu erziehen habt hier, dann nicht mit Halbsätze arbeiten. Wenn, dann müsst ihr schon euch die Mühe machen, mit ganzen Sätzen zu arbeiten. Vor 30 Jahren gefühlt, vielleicht ist sogar schon länger her, haben die Grünen mal einen Slogan rausgegeben, dicke Plakate gedruckt, viele Aufkleber verteilt. Stellt euch vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Punkt. Soweit hat man das veröffentlicht und hat damit auch gegen manche politischen Ereignisse sich positionieren wollen. Wisst ihr, wie der ganze Satz heißt? Stellt euch vor, es ist Krieg und keiner geht hin, dann kommt der Krieg zu euch. So viel zum Thema Halbsätze. Die ganze Wahrheit muss rein. Und das hilft uns auch hier. Mit der ganzen Wahrheit kannst du Veränderungen erreichen. Kommst du weiter. Mit Halbsätze kommen wir nicht weiter. Was wir also brauchen, das ist ein Ziel. Wer keine Ziele hat, der wird irgendwo ankommen, meist aber da, wo es ihm dann nicht gefällt und wo er auch nicht gedacht hat, dass er da hinkommt. Also gute Ziele für das Jahr formulieren, vielleicht auch hier Klammer auf, gute Vorsätze für 2024, habe ich so gesehen nie praktiziert. Das hat mir am Jahresende oder Jahresanfang nie irgendwas mit guten Vorsätzen da irgendwo aufgeschrieben oder so. Aber wir können durchweg durch unser Leben neue Ziele uns kreieren und anvisieren. Und die brauchen wir auch, wenn wir in unserer Gesamtentwicklung weiterkommen wollen. Nach Paulus ist dieses sehr empfehlenswerte Ziel unter anderem die Liebe. Mit Sicherheit erhöht diese Zielsetzung auch die Chance, dass wir immer mehr in Liebe reden, handeln und entscheiden. Ich will nicht gleichgültig mit dieser Aufforderung umgehen, sondern überlegten Einsatz zeigen. Die Aufforderung dieser Jahreslosung, jetzt haltet euch bitte nicht bei dem Wort alles auf, geschehe in Liebe, ist erstmal etwas, was wir an uns heranlassen, wo wir sagen, wo könnte das bei mir von Bedeutung sein? Liebe Freunde, ich mache mit meiner Frau zusammen seit Jahrzehnten Eheberatung und ich könnte viele Storys hier erzählen, wo ich feststelle, dass manche Ehepartner mit ihrem Ehepartner wesentlich mieser umgehen als mit der ganzen Nachbarschaft. Und das sollte ja so nicht sein. Dass man zu allen möglichen Leuten rundherum freundlicher ist wie zum eigenen Ehepartner. Selbstverständlich auch in christlichen Ehen. Ihr glaubt nicht, was es da alles gibt. Bis hin, dass Leute sich schlagen. Habe ich erst letztes Jahr im Herbst in der Eheberatung eine solche Situation erzählt bekommen. Wir üben vielleicht zuallererst mal in unseren Partnerschaften diese Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehen Liebe. Ein neuer Beschluss heißt ein neues Ziel. Heute vielleicht beschlossen, dass wir in unserer Ehe, in unserer Familie dann auch ein neues Klima kriegen. Eine neue Umgangsform. Und das kann weitere Kreise ziehen. Da denke ich zum Beispiel, manche haben eben noch jüngere Kinder, manche haben alt gewordene Eltern, da gibt es vielleicht die Großfamilie, da gibt es eigene Geschwister, Schwestern und Brüder, leibliche Schwestern und Brüder. Wie geht man miteinander um? Auch da, wenn eine sich verändert, ein soziales Gesetz, müssen alle anderen mit, können nicht bleiben, wie sie sind. Darin liegt eine ganz große Hoffnung und eine ganz große Chance. Und vielleicht hat das auch Paulus gewusst und hat es deswegen uns gesagt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Fangen wir da an, wo der Stein, der ins Wasser fällt, erstmal kleine Kreise zieht und die werden immer größer. Lasst uns nicht zu große Ziele stecken, sondern erstmal da anfangen, wo es am wirksamsten und am sinnvollsten ist. Und das ist vielleicht in der eigenen Ehe und Partnerschaft. Und da, wo ihr vielleicht schon Witwen seid und Witwer, und wo ihr schon immer solo wart, egal, ihr habt auch diese Beziehungen, ihr habt auch diese Kontakte, wo das sehr lohnenswert ist, da mit viel mehr Liebe dran zu gehen, mit viel mehr Verstehen und Verständnis. Und wenn man sich für einen Menschen interessiert, wird man auch immer mehr verstehen, warum der so ist und nicht anders, warum der genau so ist. Wir haben bei Gott diese feste Zusage, dass er mit der Liebe so umgeht, weder hohes noch tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt hat. Wir profitieren alle von der Liebe Gottes und dürfen sie auch und können sie auch weitergeben. Und wir profitieren alle, wenn jemand heute beschließt, ich möchte dieses Thema Liebe nicht mehr ganz so sachte bei mir nebenbei laufen lassen. Ich möchte dieses Thema einen höheren Stellenwert geben. Ich möchte mit diesem Thema sehr viel ernster in diesen nächsten Wochen umgehen. Wir sind noch immer in dieser Situation, dass wir unsere Liebe zueinander immer wieder neu beweisen müssen. Immer wieder neu muss das sichtbar werden, spürbar vor allem. Liebe ist auch immer etwas, was man spüren kann. Hat ja nun auch Paulus geschrieben, Römer 8, an die Gemeinde da in Rom. Und da hat er sehr deutlich gesagt, die Liebe Gottes, von der kann uns keiner trennen. Das war der Lieblingssatz von Herbert Spachmüller, ihr kennt ihn. Hat er immer wieder zitiert, meine Schwabacher Zähler habe ich jetzt mal anspringen müssen. Da hat er das eben immer wieder auch gesagt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Da kann dein Leben noch so turbulent und wellenartig verlaufen. Sei dir gewiss, Gottes Liebe bleibt. Da sind wir Menschen so ganz anders. In manchen Predigten habe ich auch schon gesagt, ihr könnt alle froh sein, dass ich nicht der liebe Gott bin. Weil dann ist euch dreckig. Und ich bin heilfroh, dass keiner von euch der liebe Gott ist, weil er nichts mehr trinkt. Ihr würdet genauso wie ich auch anders reagieren wie Gott. Die Gedankenkette schließt sich durch die Aufforderung von Jesus. Er hat gesagt, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Also das, was Paulus an die Korinther geschrieben hat, das steht auf sehr gutem Fundament und guten Boden von dem, was Jesus Christus gesagt hat. Ob die Jünger, den Paulus, der ja noch nicht direkt in dieser ganzen Zeit da dabei war mit den Jüngern und Jesus, ob die ihm das so erzählt haben, woher er das auch immer weiß, egal, es passt perfekt zusammen, was Paulus für diese Jahreslosung an die Korinther geschrieben hat und was Jesus gesagt hat. Ich gebe euch jetzt, muss ich weitermachen, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. Und jetzt kommt wieder so ein schwerer Satz. So wie ich euch geliebt habe. Da, nicht dabei jetzt hängen bleiben, sagen, kann da eh keiner schaffen. Nein, gehen wir bitte weiter und sagen so, und ich werde mich bemühen, so oft ich das noch kann, werde ich mich bemühen und werde ich mich da einbringen. Und das sollt ihr auch untereinander euch lieben. Und das ist ganz wichtig. Übung macht den Meister, könnte man sagen. Ich nehme jetzt mal ein bisschen mehr das Wort Barmherzigkeit auch mit hinein, das ich ja ins Thema auch reingeschrieben habe, dass unsere Liebe und unsere Barmherzigkeit nah beieinander und verwandt sind, ist, denke ich, jedem bekannt und muss ich nicht extra erklären. Aber das Thema Barmherzigkeit hat in meinem Leben schon mal auch eine ganz wichtige Rolle gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, wie ich damals nach Marburg bin. Also, da habe ich noch viel hübscher ausgesehen. Also, ich gehe da nach Marburg, nach Tabor. Etliche von euch kennen das ja. Friedrich und ich waren zusammen in dieser Zeit, bis er dann schon zwei erste Examen hatte und losgezogen ist. Ich mit Hans-Werner Horn zusammen im Zimmer. Ich habe so gelebt, dass mir das Leben Spaß gemacht hat. Ich habe gelebt, dass das dort ein Happening war. Also mir hat es in Tabor erstmal super gut gefallen, bis dann eine Geschichte passiert ist. Und zwar hat irgendjemand da so ganz Haufen Literatur von Campus für Christus dahergebracht. Und da gab es dann auch einen Gabentest vom Campus für Christus. Ich glaube, den gibt es heute sogar noch. 150 Fragen, die du mit richtig, falsch, mit Ja, Nein beantwortest und dann gibt es eine Auswertungsbogen, wo du dann diverse Sachen da halt auswerten und eintragen musst. Und dann habe ich den Bogen da so vor mir liegen und Barmherzigkeit ist bei mir an einer der letzten Stellen unten gewesen. Ich dachte, den Test, den kannst du niemandem zeigen. Du willst mal hauptamtlicher werden und der Test ist da so miserabel. Das sage ich zum Hans-Werner Horn, der Test, der taugt nichts. Sagt er, wieso? Dann sage ich, guck mal her, hier Barmherzigkeit ziemlich an letzter Stelle. Stimmt! Und ich schreibe die einfach mal ganz laut. Dann bin ich zum zweiten Mal erschrocken, beim ersten Mal am Test und zum zweiten Mal, weil er sagt, stimmt. Jetzt sage ich, Hansi, habe ich zu ihm gesagt, lass uns mal zusammensetzen, was ist jetzt los? Und dann hat der fast explodiert. Da hat er fast losgeschrien, hat er gesagt, meinst du, ich gehe da jedes Mal in den Wald raus, wer Tabor kennt ihn, oder Wald, ich gehe da jedes Mal in den Wald raus, weil ich frische Luft brauche, oder weil ich da irgendwelche Atemübungen machen will. Mir ist zum Kotzen, wenn ich lernen will, und du hast wieder Musik so laut, und ich konnte mich nicht konzentrieren, und selbst wenn ich dann mal gesagt habe, könntest du mal ein bisschen leiser machen. Ja, leiser war, man hat es nicht mehr in zwei Stockwerke weitergehört, man hat es dann nur noch auf derselben Etage gehört. Ja, ich habe damals Musik geliebt über alles, ich habe unglaublich viele Langspielplatten gehabt und ich musste das schon auf Tabor wissen lassen, was es alles für Musik gibt. Ja, und so. Habe auch eine tolle Stereoanlage gehabt, der Hausmeister hat gefragt, wo geht denn der Kleiderschrank da eigentlich auf? Das war die Musikbox, da war keine Klamotten drin. So, und dann sagt mir der Hansi auf einmal diese Geschichten, dass es ihm zum Kotzen ist mit mir. Sag ich jetzt, um es abzukürzen, Hansi, du kannst mir helfen. Und haben wir Folgendes ausgemacht. Es hat das eine mit dem anderen jetzt gar nichts zu tun. Ihr kennt das Spiel Bingo. Hat nichts mit dem Spiel Bingo zu tun. Wir haben aber ausgemacht, immer wenn er mich jetzt dabei ertappt oder sieht, dass ich mit irgendjemand oder so ganz allgemein wieder wie so eine Dampfwalze bin, dann sagt er einfach das Wort Bingo. Da haben öfter Leute dumm geguckt.
Was hat das jetzt mit Bingo zu tun?
Ja, wir zwei wissen, was es miteinander. Übrigens, ich wollte gerade mal sagen, das habe ich jetzt eben so ein bisschen hart formuliert. Das habe ich gerade ein bisschen falsch ausgesprochen, meine Betonung war auch nicht. Und auf einmal habe ich durch das Bingo angefangen zurückzurudern und ich habe immer mehr gelernt, A, wie oft ich unbarmherzig bei anderen aufgeklatscht bin, wo ich das gar nicht gemerkt habe. Und auch er selber hatte mehr Mut gekriegt, auch durch unsere Gespräche. Und ich habe ihn ja auch darum gebeten, er soll mir viel mehr sagen, wo ich auch mehr Rücksicht nehmen kann und soll. Das hat dann zum Beispiel auch zur Folge gehabt, ich habe von vornherein oft den Kopfhörer angesteckt und meine Musik über Kopfhörer gehört, aber dann kam der durchaus auch mal her und tupft mich auf die Schulter und sagt so, es zischt so. Ich dachte, ja, oh Mann, das Leben verändert sich. Und dann habe ich halt leichter gedreht oder ganz ausgemacht. Ich konnte ja auch noch ausweichen, es gab ja viele andere Möglichkeiten. Aber es war meine Schule damals, Jahre später habe ich einen frischen Test nochmal gemacht, also nicht den alten, wo ich schon sehen habe, was ich da angekreuzt habe. Ich habe nochmal einen frischen Test gemacht und ich war heilfroh, dass ich ehrlichen Gewissens da mit meinen Antworten, dann kann sich ja das selber belügen, das nützt aber auch keinem Menschen. Also habe ich versucht, so ehrlich zu sein, wie ich nun konnte und es hat sich ergeben, dass ich dadurch tatsächlich auch ein besseres Ergebnis in diesem Abschluss von diesem Test habe. Aber viel wichtiger war mir eigentlich, was andere Menschen über mich sagten, was andere Menschen über mich dachten. Und ich weiß von wen das betreffen würde, das kann eine harte Schule des Lebens sein, wenn du so eine Veränderung brauchst, raus aus diesem Egoismus, raus aus dieser Blindheit, diesem überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Könnte man das Video nochmal reinnehmen und sagen, da kriegst du nur noch das mit, was dich betrifft und nicht mehr das, was in der Umgebung so alles passiert. Da müssen wir raus. Ich komme schon zum Schluss mit zwei Fragen. Die bekannteste Beispiel aus dem Neuen Testament ist natürlich dieses vom barmherzigen Samariter. Was eine Erzählung ist, was ja eine Erfindung ist. Aber die Pointe dieses Geschehens ist, die, von denen man am ehesten erwartet hätte, dass sie barmherzig sind, die haben jämmerlich versagt. Und diejenigen, von denen man es am wenigsten erwartet hatte, in dieser Konstruktgeschichte, die haben die Barmherzigkeit gezeigt. Ich möchte immer vor meiner eigenen Haustür zuerst mal kehren und nicht mit dem langen Finger auf irgendjemand deuten. Aber ich gehöre in Rostal auch zu einem Stammtisch seit über 25 Jahren. Und da sind immer noch ein paar Ungläubige dabei. Das sage ich denen sogar so. Die Ungläubigen. Wir können über alles total offen reden. Von 7 Leuten sind inzwischen 3 gläubig, leider ist einer tödlich verunglückt. Aber die haben zum Glauben gefunden. Und die anderen leben so ihr Ding da weiter. Und da kann ich immer wieder auch feststellen, die haben ein ganz feines Gespür, was Christen eigentlich alles sollten. Ja, das kann man natürlich auch noch ein bisschen durch den Kakao ziehen. Was andere richtig machen sollen, wissen sowieso alle besser. Ja, was die anderen alles falsch machen, das wissen wir immer ganz schnell. Darum ist es gut, vor der eigenen Haustür zu kehren und zu sagen, wo bin ich selber jetzt als erstes mal gefordert, wenn es um diese Jahreslosung geht und um die Barmherzigkeit, wenn es um die Liebe und um die Barmherzigkeit geht. Nicht erstmal an die anderen denken. Ich weiß von Leuten, die mir es gebeichtet haben, dass sie da in die ersten 2, 3, 4, 5 Reihen saßen und dachten, hoffentlich hat das der da hinten auch gehört. Hören Sie mit den Ohren für den anderen, dass der die Korrektur mitnimmt. Nein, lasst uns doch mal selber das an uns herangehen. Ich komme zu diesen zwei Abschlussfragen. Warum sollen wir barmherzig sein? Natürlich in erster Linie, weil unser Herr Jesus und Gott selbst auch barmherzig ist. Hier könnte man mit einem kleinen Wortspiel arbeiten. Ich meine, das fällt mir jetzt gerade so ein, dass das ja auch vor ein paar Jahren mal eine Jahreslosung war. sie barmherzig sein sollen. Aber da hieß es dann auch, seid so barmherzig, wie euer himmlischer Vater auch barmherzig ist. Das ist auch wieder Gott als Vorbild, kann keiner hundertprozentig nachvollziehen. Dennoch, wir kommen aus der Nummer nicht raus. Wir sollen ihm nachfolgen. Jesus hat gesagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, auch wenn ich nie so werden kann, wie Jesus es wirklich war. Da werden wir noch aufgefordert, richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt werden. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch geben. Mit dem ihr messt, wird man auch euch messen. Lukas 6 noch dazu. Die Kardinalstelle des Neuen Testamentes gibt es aber auch hier aus Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Warum sollen wir barmherzig sein? Weil Gott barmherzig ist und seine Barmherzigkeit schenkt, völlig unverdienter Art, und wir darin leben. Und ein weiterer Gedanke, habe ich den dann noch stehen, wie sieht Barmherzigkeit aus? Genau, das ist die nächste Frage gewesen. Wie sieht Barmherzigkeit aus? Oh, das könnte ich natürlich jetzt auch als eine Hausaufgabe mitgeben, weil es da 100 Variationen geben kann, wenn nicht noch viel mehr. Am Anfang habe ich ja schon, oder so mittendrin jetzt auch den barmherzigen Samariter erwähnt, das ist ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Helft da, wo es auch unbequem ist und wo es vielleicht sogar ekelhaft wird. Ein Beispiel, das erzählt wird von Jesus, ist es ja ein Verletzter. Ja, ist ja nicht unbedingt lecker, ja. Kann nervös machen, kann das Leben unruhig machen, hilft trotzdem, sei bereit. Barmherzige Samariter, wir finden Gottes Barmherzigkeit aber im Alten Testament in über 150 Bibelstellen. Es gibt so häufig diese Ansage, dass Gott barmherzig ist. Und da möchte ich noch Jeremia 42, Vers 11 und folgende Verse uns vorlesen. Da heißt es, fürchtet euch nicht vor dem König von Babel. Warum sagt der Prophet im Auftrag Gottes das den Leuten? Sie sind in der babylonischen Gefangenschaft. Sie sind unter der Verantwortung oder unter der Fuchtel des Königs. Sie sind Gefangene. Fürchtet euch nicht vor dem König von Babel, vor dem ihr euch fürchtet, da steht es dann auch noch. Fürchtet euch nicht vor ihm, spricht der Herr, denn ich will bei euch sein, dass ich euch helfe, von seiner Hand errette. Ich will euch Barmherzigkeit erweisen und mich über euch erbarmen und euch wieder in euer Land bringen. Liebe Freunde, die Israeliten hatten damals eine Lebensführung und eine Glaubensführung, die unserem deutschen Volk unglaublich nahe ist. Die Leute haben damals immer weniger Gott geehrt, haben immer weniger an Gott gedacht. Sie haben sich lieber irgendwelchen fremden Göttern sogar zugewandt und haben, wer weiß welche Experimente gemacht, so wie bei uns in Deutschland ja auch, du heute im esoterischen Bereich den allergrößten Schwachsinn reden kannst, aber die Leute sagen, boah, da muss man mal angucken und genau, es wird heute alles erstmal ernst genommen, wird alles erstmal ohne jeglichen Menschenverstand, wird es an sich herangelassen. Du kannst den größten Blödsinn heute erzählen und keiner wird dich belächeln, keiner wird dich auslachen. Und wir haben in Deutschland eine stetig sinkende Zugehörigkeit und Zuwendung zu dem lebendigen, dreieinigen Gott, den Gott Israels, um das schon konkret einzugrenzen und auszugrenzen von allen anderen Weltreligionen, die wir in Deutschland auch haben. Und das Interessante jetzt auf diesem Hintergrund des Prophetenbuches ist, das Volk Israel hat sich diese Barmherzigkeit mit nicht einer einzigen Aktion oder Tat verdient. Nicht mit einem einzigen Wimpernschlag haben die etwas getan, was die Barmherzigkeit Gottes gerechtfertigt hätte. Und er will sie dennoch schenken. Das ist meine Hoffnung auch für unser Land, wo ich seit über 30 Jahren, vor 30 Jahren mit mehreren Pastoren und Pfarrern von Nürnberg mich monatlich zum Gebet getroffen habe, wo wir gebetet haben für unser Land und für die Region, wo wir noch gebetet haben, dass Gott nochmal so einen Ruck durch unser Land schenkt. Und dass nochmal, ja, Menschen sogar völlig ohne das Zutun von Menschen nach Gott fragen. Und selbst dann, wenn Menschen eben auch was sagen, dass diese Worte auf einmal zünden, dass sie bei anderen Leuten eine Auswirkung haben. Da wurde über Sünde geredet in Erweckungszeiten und die Leute haben nicht gelächelt oder belächelt, sondern sie haben gesagt, hilf mir, ich muss das auch erkennen und begreifen und annehmen, was du da jetzt schon glaubst, was dein Leben schon ausmacht. Was ist Vergebung, wie kriege ich die? Da wünsche ich mir nochmal ganz viel Veränderung in unserem Land. Und wie Barmherzigkeit noch aussehen kann, ich habe jetzt auch biblische Beispiele hier eingebracht, völlig unbegründet, liebt uns Gott, schenkt uns seine Barmherzigkeit. Ja, das heißt manchmal sich selber überwinden und eigene Gefühle und Entscheidungen hinten anstellen, neu einordnen, hilfsbereit und aktiv für das Gute und das Nächste sein. Ich komme jetzt wirklich zum Schluss. Obwohl unverdient gütig mit dem Nächsten gütig, umgehen, sich selbst überwinden, eigene Gefühle und Entscheidungen neu einordnen, habe ich schon gesagt. Und jetzt kommen wir da zum Schluss. Menschen können sich nicht mit dem himmlischen Vater messen, aber dennoch sind wir in diese Verhaltensweise und Aufgabe hineingerufen. Und wohl dem, der barmherzige Menschen um sich herum erlebt, in der Gegenwart von barmherzigen Menschen fühlen wir uns alle wohl, fühlen wir uns alle gut, erleben wir Geborgenheit und wir erleben, dass es ein geschützter Raum ist. Ich schließe ab mit etwas, was aus meiner Sicht hier nicht fehlen darf. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Matthäus 5, Vers 7 und folgende Verse. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und wir fangen mit kleinen Schritten an. Amen.